Während einige Migrantinnengruppen bzw. Entwicklungen in den Herkunftsländern regelmäßig und aufmerksam in den Medien verfolgt werden, ist es um eine der größten auffällig unauffällig. Serbien, der größte Nachfolgestaat des ehemaligen Jugoslawien, war der Schauplatz der ersten gröberen Aufstände in Europa seit Beginn der Corona-Zeit. Kurz nach den vorgezogenen Parlamentswahlen am 21. Juni, die die dominierende Kraft des Landes, die Fortschrittspartei unter Aleksandar Vučić wenig überraschend haushoch gewann, kam es am 7. Juli erstmals zu schweren Ausschreitungen in der Hauptstadt Belgrad und vier weiteren Städten. Die Berichterstattung, vor allem in den österreichischen Medien, war dazu lächerlich oberflächlich. Das ist diesen Protesten keineswegs angemessen. Denn Serbien ist nicht nur einfach ein ähnlich großes Land wie Österreich irgendwo rechts unten hinter Budapest. In Wien allein leben an die 100.000 Menschen mit serbischer Staatsangehörigkeit. Dazu kommen aber noch die serbischstämmigen Österreicherinnen und Österreicher, die auch vor allem der FPÖ nicht entgangen sind. Also gut und gerne an die 10% der Wiener Bevölkerung haben in irgendeiner Form Verbindung zu Serbien. Novi Sad, die zweitgrößte Stadt des Landes, ist nur unwesentlich größer. Um mehr zu erfahren, habe ich mir zwei liebe Leute eingeladen, die Aktivistin Katharina und den Journalisten Christoph. Katharina ist Sonderkindergartenpädagogin, lebt seit 17 Jahren in Wien und ist Teil der vor drei Jahren anlässlich der serbischen Präsidentschaftswahlen gegründeten Initiative/Gruppe Stop Dictatorship in Serbia. Christoph Baumgarten ist Betreiber des Blogs balkanstories.net. Ihr findet beide auf Facebook und den üblichen sozialen Netzwerken.
Dann steigen wir gleich ein. Was war denn da los vor kurzem in Serbien oder ist da immer noch los?
Also die letzte Proteste, die Dienstag oder Mittwoch angefangen haben, klingt so, als es die gegen Corona-Maßnahmen die Proteste sind. Und ich sehe auch und gelesen habe ich oft, dass als solche gekennzeichnet worden sind, wodurch eigentlich diese Proteste diskreditiert werden. Und irgendwie vermindert werden die Wichtigkeit und die Bedeutung, weil,
Aber der Auslöser war doch die Corona-Politik der Regierung, oder nicht?
Also wir können da sagen, das war der Auslöser, aber nicht der Grund. Ja, also das denke ich mir, wenn ich das so zusammenfassen würde, würde das ziemlich gute Bedeutung haben. Also es hat an und für sich die Protestbewegung in Serbien gibt es schon wie gesagt seit Jahren und es gibt immer wieder die Leute, die auch tagtäglich protestieren und nie aufgehört haben. Aber dass es so wieder in so einem Ausmaß passiert ist, ist wirklich der Auslöser gewesen, wo der Präsident Serbiens, Aleksandar Vučić, angekündigt hat, wieder diese rigide und sehr strenge Maßnahmen. Und es ist überhaupt nicht das Problem, dass er das gemacht hat, ja, sondern die Art und Weise, wie er das macht, und wie er vor allem den Menschen Schuld gibt für den wieder eingestiegenen Anzahl und überhaupt alles, was davor passiert ist. Ja, die Corona-Maßnahmen, die Menschen sind nicht gegen die Corona-Maßnahmen, sondern so wie das gemacht wird. Der Umgang damit, dass eigentlich die Entscheidungen des Krisenstabs wirklich sind die politischen Entscheidungen gar nicht mit den wirklich medizinischen Hintergründen beschlossen worden sind. Also es sind wirklich Beispiel. Also ich versuche es sozusagen jetzt so kurz wie möglich sozusagen die Corona-Verlauf in Serbien zu verdeutlichen. Also das heißt, Corona europaweit und landesweit ist passiert, sind so wirklich, also man weiß es nicht viel davon, Ängstlichkeiten entstehen, es werden schon Lockerungen, nicht die Lockerungen, sondern Beschränkungen und, ja. Sie haben dann damals einen Krisenstab, wo ein Pulmologe also irgendwie in den Fernsehen kommt, und der Coronavirus belächelt. Es benennt ihn als der lächerlichste Virus ever. Ja, also so benennt er das. Gibt sogar auch sexistische Äußerungen wie, die Frauen sollen jetzt nach Mailand reisen und einkaufen wieder gehen. So lächerlich ist dieser Virus.
Ein Pulmologe war das?
Ein Pulmologe.
Wie viele Serbinnen können sich leisten, in Mailand einkaufen zu gehen?
Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Mailand, bin eine Serbin. Ja, also ich sag's euch. Also das ist,
ich glaube, auch in Österreich können sich das nicht
wieder. Also ich glaube, so im Umfeld der Regierung gibt es halt dann einige. Ja.
Und Umfeld der Regierung,
davon,
ja.
Und davon geht man halt dann auch als allgemeiner Standard vielleicht. Keine Ahnung.
Okay, aber ist das gut gekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas, klingt ein bisschen abgehoben, würde man vielleicht sagen.
Das bekommt man oft von der Regierung. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Menschen so verärgert worden sind. Ja, weil das ist wirklich eine, also ich nenne das wirklich Beleidigung der Intelligenz. Ja. Also das heißt, es wurde zuerst belächelt. Ja. Mhm. Dann ist der Corona-Anzahl, also Infizierten, von Corona-infizierten Patienten ist der Anzahl immer gestiegen. Und dann ist dann von heute auf morgen die rigorosesten Maßnahmen in Europa eingeführt, in Serbien. Und zwar so, dass die Menschen über 4 Tagen überhaupt nicht rausgehen dürften, dass die Menschen über 65 Jahren über 2 Monaten nicht rausgehen dürften, also wirklich Ausgangssperre, komplette. Und die Menschen haben sich wirklich daran auch gehalten. Was dann aber passiert ist sozusagen, die Wahlen wurden verschoben, natürlich anhand von Corona-Krisen. Die Wahlen
für Wahlen?
Parlamentswahlen.
Parlamentswahlen.
Und die wurden so verschoben. Und wie jede autokratische Regierung hat dann sich überlegt, na schau da mal, ja, das könnte ich jetzt einmal das auch gut nutzen und eine absolute Mehrheit gewinnen. Und was sie dann gemacht haben, also den Krisenstab hat dann plötzlich von heute auf morgen entschieden, nach diesen Ausgangssperre kam eine komplette Lockerung, so dass die Menschen, also das heißt, es gab keine Maskenpflicht, es dürften Hochzeiten wieder aufgehalten werden, es gab ein Derby zwischen Partisan und Rottenstern mit vollen Tribünen, es gab ein Tennisturnier, der in Serbien, in Europa weiß, als erste, und das gibt's eben, das ist dem Alexander Vucic sehr wichtig, dass sie sagen, wir sind die Ersten, die das dürfen, wir sind die Ersten, die das können, ja. Also es gab diese Lockerungen, um die Wahlen, Vorwahl, viele Treffen, also das heißt wirklich null Maßnahmen. Es wurde vermittelt, wir haben Virus besiegt, wir dürfen, wir können. Und was sehr spannend ist sozusagen gewesen, man konnte es wirklich offiziellen Zahlen, wirklich, die sind irgendwie alle um diese Zeiten um die 100 pro Tag sozusagen, weniger als 100 pro Tag. Es ist nie die Dreierziffer irgendwie überstiegen an Corona-Neuinfektionen. Und selbstverständlich auch die Wahlen dürften abgehalten werden. Und samt auch den Sieg im Nachhinein mit den kompletten, absoluten Mehrheit. Am Tag danach ist wieder Krisenstab vorhanden in Medien. Also einen Monat war nichts von denen zu hören. Dann wieder Krisenstab da, wieder Erzählungen, es ist gefährlich, bla bla bla. Und dann siehst du wieder die Zahlen, die von 100 plötzlich auf 300 pro Tag. Und schon davor gab es nämlich ein investigatives Journalismus, also so ein Portal hat eben entdeckt, dass nämlich die Zahlen sowohl von Corona-Toten als auch von Infizierten enorm vermindert worden sind und frisiert worden sind, damit wirklich, und da gibt es noch keine Erklärung diesbezüglich. Ja.
Aber mittlerweile schon. Das sagt der Vucic vor ein paar Tagen, das ist alles erlogen. Ja,
War dann diese Recherche der Auslöser für die Proteste? Oder?
Nein, also es war wirklich so, das wurde darüber berichtet, also natürlich, man muss es verstehen, in Medien gehören, also die sind alle regienahen Medien, also die werden eben, also es gibt nur 1-2 Fernsehmedien, die nicht regierungsnah sind. Sie sind auch nicht jetzt in diesem ganzen Netzwerk, der allen Menschen zugänglich ist. Mhm. Die müssen extra jetzt gezahlt werden. Somit sind sehr viele Menschen gar nicht einmal so nur über soziale Netzwerke irgendwie Informationen bekommen.
Okay, man hat diese Informationen nur über soziale Netzwerke
bekommen. Genau, und dann wurde das ist schon also gewusst, also dann war das eben so das, und dann kam der Montag, dann kam der Dienstag, und am Dienstag kommt der Präsident und wieder mit diesen theatralischen, weinerischen, jammerlichen Stimme und was ist alles passiert und beschuldigt islamischen und Bayram und islamische Gesellschaft und Bayram und alle Menschen, dass sie sich nicht daran gehalten haben, wirklich, also so mit dieser Rhetorik und boah, und was sage ich und das ist meine Schuld und bla 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 und solche Sachen. Aber meine Schuld, dass ich das erlaubt habe, ja, dass ich euch vertraut habe, liebe Menschen, dass ihr euch daran haltet und ihr habt aber nichts gemacht, ihr habt es wirklich, und schau, jetzt sind die Zahlen so, wie sie sind und jetzt muss ich, weil ihr so unverantwortlich seid, und das war wirklich wortwörtlich die Rede. Also jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt und hört euch das an. Jemand kommt zu euch und sagt, weil ihr so unverantwortlich seid. Ja? Menschen, die 4 Tage lang nicht rausgekommen sind. Die Pensionisten, die 2 Monate lang komplett beschränkt worden sind. Ja? Jetzt als beschuldigt bezeichnet werden. Und da war der Wut. Ja? Und man sieht wirklich, dass diese Proteste, ich meine, er erzählt jetzt, diese Proteste sind halt von den, irgendwo von Ausland jemand hat. Man sieht, dass diese Proteste eigentlich komplett unorganisiert sind.
Also weil es ist eine Verschwörung, laut ihm.
Ja.
Wer ist der Verschwörer? Weiß man das? Wer ist der Verschwörer? Also gibt es einen Bösewicht?
Naja, sie haben, also die ihre Medien, ich habe vor kurzem einen Artikel, also ich, es gibt nämlich diese Boulevardpresse, die eben immer so dieses Gefühl weckt, alle rumherum und Serbien sind unsere Feinden, die Feinden sind wirklich vor der Tür, der Vucic hilft uns, bla bla bla. Und genau diese Medien haben auch ganz genau auch die Fotos, welche sind diese ausländische. Das wurde, und man sieht es aber ganz klar und deutlich, dass diese Proteste, weil sie eben an null Forderungen haben, so unorganisiert sind, dass es ganz spontan ist.
Wollt ihr die Proteste selber mal schildern? Ich glaube, Vucic selber hat ja gemeint, das sind einfach faschistische Fußballfans oder so. Aber waren das auch andere? Wer war das überhaupt? Oder also war das irgendwie ein breiter Querschnitt der Bevölkerung?
Nein, also ich würde sagen, von den Bildern, die ich gesehen habe, waren das vorwiegend junge Leute. Es waren schon auch diese rechtsextremen Hooligans dabei, interessanterweise also von beiden großen serbischen Fußballclubs. Normalerweise, wenn sich diese Hooligans treffen, dann kriegen sie sich gegenseitig.
Also sehr heftig übrigens. Roter Stern und Partisan.
Genau, ja. Hier haben sie das irgendwie nicht gemacht. Es gibt dann auch die Theorie, die erscheint mir nicht abwegig, dass die Hooligans gezielt eingeschleust wurden. Und das halten übrigens auch sehr viele Menschen in Serbien für sehr wahrscheinlich.
Tatsächlich. Das klingt ein bisschen so nach Verschwörungstheorie.
Die Tatsache, dass das Menschen für sehr wahrscheinlich halten, beweist natürlich nicht, dass es so war, aber allein, dass man der Regierung das zutraut, ja, und dass sehr breite Teile der Bevölkerung der Regierung das zutrauen, sagt schon sehr viel über die politische Stimmung in Serbien. Und man muss dazu auch wissen, also die Hooligans sind in den vergangenen 30 Jahren immer wieder mal politisch instrumentalisiert worden, davor, um Oppositionelle zusammenzuschlagen.
Hier gibt's bei Protesten auch ein bisschen Protesten, eingesetzt werden, und das ist eine Bekanntschaft, also man sieht es auf die Fotos, dass diese Menschen als Securities bei den Protesten von Alexander Wusch, nicht Protesten, Verzeihung, die Kundgebungen,
ja, so eine Art Saalschutz, mehr oder weniger.
Sozusagen, wenn der Alexander Vucic so eine große Kundgebung, um zu allen zu zeigen, wie viele Menschen wirklich ihn unterstützen, dann sind sie als Securities sozusagen eingesetzt.
Ist schon klar, also sozusagen ein Einsatz als Schlägertrupps, mehr oder weniger.
Und, also, wie gesagt, insofern ist es, würde ich es jetzt nicht für völlig abwegig halten, dass die da auch eingeschleust worden sind, damit Gewalt entsteht. Aber man muss dazu sagen, also das Protestpotenzial gerade in Serbien ist irre groß, und das sind eben vorwiegend junge Leute, die da sehr schnell mobilisierbar sind. Es gibt ja auch zu diesen Protesten auf der Straße die Vorgeschichte, dass mehrere Oppositionsgruppen über Wochen Proteste von zu Hause aus organisiert haben. Also die haben Leute dazu aufgerufen, denen haben Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Gefolgschaft geleistet, dass sie immer um 20.05 Uhr jeden Abend dann ihre Kochtöpfe raushauen und Lärm machen, indem sie auf die Kochtöpfe schauen.
Und das ist auch passiert.
Okay.
Jeden Abend, also während der Corona-Sperrungen. Also das ist dann...
Also ich würde jetzt eine Kontinuität sehen zwischen diesen
Protesten. Auf jeden Fall. Na, das ist diese Unzufriedenheit, die gibt es schon sehr lange. Nur diese Proteste, die passieren, die sind nicht so gut. Original gibt es aber auch dieses... sobald eine Partei sich einschließt als zu den Protesten, diese Proteste verlieren dann plötzlich an der Bedeutung, an der Wichtigkeit, weil so eine großes Misstrauen gegenüber dem System, das der Christoph gleich am Anfang erwähnt hat, das will man einfach keine Politiker hier, ja. Egal wie wichtig, egal wie gleiche Forderungen sind, es ist einfach, das Missvertrauen ist da, weil alle diese Politiker schon vorher, über 30 Jahren schon in der Politik sind, ja.
Klar. Aber ich habe es vorher, und vielleicht da noch kurze Anmerkung, man hat es ja auch gemerkt, dann bei den Protesten vor 1,5 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, oder war das im Vorjahr, die relativ große Protestbewegung, jeder noch Pet Milliona, also einer von 5 Millionen,
2017.
Dass sich dann diese Protestbewegung, die ja auch relativ groß war und über Monate auch aufgegangen ist, als die sich dann zu organisieren begonnen hat, haben sofort auch intern die Streitereien angefangen. Und man hat dann gesehen, also in dem Moment, wo es wirklich eine tragfähige Organisation geben soll, zerfällt das. Ja, weil einfach auch viele Gruppen, die dann dabei sind, denen dann schon misstrauen. Und das ist... Das ist ein ganz massives Problem. Das ist in Serbien noch viel größer als in den Nachbarländern. Ja, das ist generelle, unglaubliche Misstrauen der Politik gegenüber. Was ich aber auch zum Teil verstehen kann. Ja, erstens, wie die Katharina gesagt hat, es sind da seit 30 Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen die gleichen Leute irgendwie an der Macht, die halt mit 100 Parteien und Positionen wechseln. Und natürlich, man muss dann auch noch sagen, dass das in der Region wirklich alle Hoffnungen der letzten 30 Jahre unerfüllt geblieben sind oder aktiv verraten wurden. Mhm. Das betrifft nicht nur Ex-Jugoslawien nebenbei, wir sehen jetzt auch gerade in Bulgarien große Proteste. Und in Serbien ist das aus verschiedenen Gründen eben dann noch völlig zugespitzt. Also ich glaube, dass der Serbien wirklich das Land ist, wo wir die politische Stimmung in der Region am besten ablesen können.
Aber wisst ihr, dass wir einerseits sagt ihr beide, dass die Proteste über die Covid-Maßnahmen hinausweisen. Andererseits hast du, Katharina, glaube ich, vorher gemeint, dass sie gar keine Forderungen stellen und gar keine Forderungen haben.
Naja, es besteht aus mehreren, diese Protestbewegung ist so heterogen. Also das ist unvorstellbar. Also es gibt so viele Gruppen, ja, und es sind unterschiedliche Forderungen. Also wirklich unterschiedlicher geht es gar nicht einmal mehr. Aber im Grunde genommen, alle haben gemeinsam, ist sozusagen, Menschenrechte werden komplett übergangen. Gesundheitssystem hat Schwierigkeiten, da muss man das anerkennen und etwas dagegen tun. Überhaupt die Demokratie ist, also wir sind kein demokratisches, Serbien ist kein demokratisches Land mehr. Also es sind so, also im Grunde genommen geht es um, Menschen sind unzufrieden.
Okay, aber bis heute, 18. Juli, gibt es noch nicht wirklich so eine Art Forderungskatalog, der geteilt worden wäre.
Also diese Protestbewegung ist so heterogen, also das ist unvorstellbar. Also es gibt so viele Gruppen. Ja, also es gibt ganz normale Menschen, also du sagst vorwiegend Jüngere, ich sehe auch sehr viele ältere Menschen, die auch dabei sind, die zwar um Mittag, also bis 8 Uhr schon wieder zu Hause sind, aber um 6 beginnt die Sammlung und das sieht man sehr wohl, dass es auch ältere Menschen dabei sind. Also das sind nicht nur die Jüngere, die Jüngeren bleiben dann einfach also später und man sieht es wirklich... wie unterschiedliche Gruppen da sind. Ja, es sind auch es gibt so Studenten, die einfach immer wieder aus den Studentenheimen rausgeworfen werden, also von heute auf morgen immer wieder. Die sind diese Unzufriedenheit. Dann gibt es Menschen, die einfach, also so mit, also ein großer Teil, beziehungsweise alle gleichen, das, alle diese Gruppen haben das eines gemeinsam, das sind so schwierige sozioökonomische Probleme, die Serbien hat. Und das ist das, was die Unzufriedenheit bringt, ja. Und das ist das, was sie alle diese Gruppen verbindet. Aber zudem, also das heißt, ja, es gibt rechtsextreme Gruppierungen in Serbien. Und was mir persönlich auch große Sorgen macht, ist, dass sie immer vermehrt sind und immer mehr Präsenz in den Medien bekommen.
Aber ist das nicht gefährlich? Weil, so wie ich das richtig verstehe, gibt es da sehr viele unzufriedene Leute, ja, mit sehr vielen verschiedenen, im Grunde sozioökonomischen Forderungen.
Das ist das Einzige, das was Gemeinsamkeit ist.
Genau, und die Einzigen, aber, die mit Programm reingehen, sind die Rechtsextremen?
Nein, ich würde es nicht sagen. Es ist nur so, die sind gut organisiert, ja. Ja, also die haben offensichtlich Geld von irgendwo, was die Linken nicht haben.
Und die Linken sind noch dazu zersplittert,
wahnsinnig
zum
zersplittert,
Teil diskreditiert. Ja. Ich könnte jetzt auch auf Anhieb nicht alle wesentlichen linken Parteien in Serbien, oder zumindest ernstzunehmend linken Parteien in Serbien aufzählen. Wie auch die Katharina schon gesagt hat, da gibt es dann einige NGOs, die auch versuchen, was zu bewegen.
Es gibt die bewegen. Ich bin der Meinung, die bewegen schon. Die wirklich, die sind da unter den Menschen und helfen wirklich dort, wo Hilfe gebraucht wird. Also das, sie machen das eher so, auf diese Art und Weise.
Ja? Die größte nominal linke Partei, also das ist jetzt wirklich offiziell linke Partei, ist ja eigentlich auch nicht wirklich links. Das ist die Sozialistische Partei, das sind die alten Milosevic-Leute.
Ja. Die ist seit 30 Jahren ununterbrochen in der Regierung. Ja. Also ich glaube 2000 war sie vor kurzer Zeit nicht und dann aber sehr wohl.
Okay. Und der
oder die linke Partei von Wulin. er ist auch ein, als Linke, bezeichnet sich als Linke, aber ist in der Regierung auch jetzt schon.
Okay, also die offiziöse Linke hat kein richtiges Programm, ist ein bisschen so wie in anderen Ländern Osteuropas, oder Bulgarien oder Rumänien, wo man auch den Eindruck hat, dass sie einfach alles vertreten.
Genau.
Okay, opportunistisch. Okay.
Genau, und dann gibt es halt noch ein paar alte linke Parteien, die Kommunisten, die praktisch überhaupt keinen Einfluss haben, also wie die jetzt bei diesen Protesten irgendwie beteiligt sind, keine Ahnung.
Ich habe auch nicht viel.
Und ein paar Splitterparteien.
Okay. Stichwort Vucic. Wer ist das eigentlich? Dieser Mensch prägt seit Jahren die serbische Politik. Scheinbar ist er der proeuropäische Kandidat, aber der proeuropäische Kandidat verhält sich auffällig autokratisch. Wer ist das? Wie kann man den einschätzen? Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Er ist nicht nur ein bisschen autokratisch, sondern dafür, dass er der proeuropäische Kandidat ist, ist er auch äußerst nationalistisch. Und er war auch früher, wenn ich mich nicht ganz täusche, bei so einer nationalistischen Partei. Wollt ihr vielleicht die Pfeiler von diesem System Vucic einmal schildern? Sagen, was macht denn die Leute so angefressen?
Ja, also das ist eine sehr, ja, ein Menschen, der Antikommunist ist, der sich aber mit Tito vergleicht, wenn es darum geht, wie viel gebaut wird. Ja, also nur der Tito konnte es möglicherweise mehr als ich gebaut haben. Ja. Ein Antikommunist, ein Pro-Europäer, der vor Jahren gesagt hat, also damals im Krieg, also so wirklich vor dem Krieg, gesagt hat, für jeden getöteten Serben töten wir 100 Muslime und dieser Mensch führt mein Land.
Man muss auch sagen, diese...
Sowas, ja. Ich sag's nur diese, so diese viel Ansage, und jetzt überlasse ich dir, dass du so zusammenfasst, wer diese...
Das habe ich ja noch ganz vergessen. Diese Ansage ist nämlich nicht irgendwas, sondern es ist im Grunde genommen ein Zitat der Wehrmacht, die sowas Ähnliches im Zweiten Weltkrieg gesagt hat. Also für jeden getöteten Wehrmachtssoldaten 1000 und für jeden verletzten 100 oder so. Also im Grunde genommen ist das ein Zitat, mit dem sich dieser proeuropäische Kandidat brüstet.
Der ist sozusagen so einer dieser Junior-Vertreter dieses alten Regimes, ja, dieser Pseudo-Opposition zu Slobodan Milosevic.
War sein Informationsminister, sage ich nur.
Also Aleksandar Vucic ist auch schon seit ungefähr 30 Jahren in der serbischen Politik tätig. Also damit ist er auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dann gab es vor, ich glaube, 8 Jahren oder 10 Jahren war das diesen quasi Sturz der damals regierenden Demokratischen Partei, die irgendwie so liberal links und ein bisschen korrupt war. Die ist über Korruptionsskandale gestolpert und Alexander Vučić ist dann auferstanden, quasi wie der Phönix aus der Asche mit seiner neu gegründeten serbischen Fortschrittspartei und hat dann aus dem durchaus verständlichen Unmut über das Versagen der Demokratischen Partei, die übrigens auch sehr pro-europäisch war, hat er dann die Wahlen gewonnen und es geschafft, sich daraus ein System Orban oder System Putin, wenn man das vergleichen will, zurechtzuschneidern. Und da hat er sich wirklich Anleihen genommen an diesen beiden. Und seitdem zeigt er keine Anzeichen, dass er die Macht abgeben will, sondern ganz im Gegenteil hat er diesen Machtapparat unglaublich noch vertieft.
Sehr gut ausgebaut.
Ja.
Das ist so ein gut. Also wenn man sich überlegt, die Fortschritt, diese Fortschrittspartei, also von Alexander Vučić hat 700.000 Mitglieder.
Bei 7 Millionen Einwohnern. Und vor allem, da darf man jetzt auch nicht vergessen, die 7 Millionen Einwohner Serbiens, das ist offiziell, inoffiziell ist es sicher viel weniger, weil es eine massive Emigration gibt, die nicht so dokumentiert ist. Mhm. Und die 700.000, das sind natürlich auch Frauen, da sind natürlich auch Kinder dabei. Ja? Also effektiv ist das, weiß ich nicht, sind das 15% der erwachsenen Bevölkerung in Serbien. Ja? Völlig irre.
Und es ist aber, ich möchte sehr wohl was dazu sagen, es sind nicht alle wirklich, die fest daran glauben.
Nein.
Sondern die Mehrheit davon ist wirklich, weil es davon abhängt, wirklich einen Job bekommen. Und dann gibt es auch wirklich sehr trauriges sehr traurige Situation, wo die Menschen wortwörtlich nichts zum Essen haben, kriegen 100, also 1000 Dinars oder maximal 2000 Dinars, das sind nicht einmal 15 Euro, um ihre Stimme abzugeben, dem Vučić. Das gibt auch.
Aber wie darf man sich das vorstellen? Weil es ist ja nicht so, dass zum Beispiel die Medien einfach staatlich gesteuert werden. Die gehören ja nicht dem Herrn Vučić, sondern der Regierung.
Es gibt sehr wohl eine Institution, RIC, die aber leider Gottes auch politisch involviert ist. Und somit.
Und die gibt vor, was diese Boulevardmedien schreiben, oder?
Ganz so nicht, aber da geht es um die Lizenz.
Sehr perfid.
Beziehungsweise, es ist eine Medienkontrollbehörde, die es auch in Österreich gibt, eigentlich. Und die agieren halt auch sehr autoritär, indem sie durchaus damit drohen, dass. Lizenzen entzogen werden oder dann wird unliebsamen Medien vorgeworfen, sie hätten über Jahre Steuern hinterzogen und so. Das ist schon ein bisschen Orbanesk.
Okay.
Und einige der Medien werden dann schon auch kontrolliert von Leuten, die dem Alexander Vučić ein bisschen näher stehen.
Das sind dann so diese Oligarchen.
Genau, ja, das ist in Serbien nicht ganz so schlimm wie in Ungarn, aber dafür kommt in Serbien was anderes dazu. Dieser Anzeigenmarkt zum Beispiel ist extrem klein, und der Großteil der Inserate und sonstigen Werbung, die geschalten werden, kommen tatsächlich von staatlichen Einrichtungen oder von Firmen, die im Staatsbesitz sind.
Okay.
Das heißt, wenn du dich da nicht nett verhältst, dann kriegst du halt von denen.
Gibt's aber eigentlich aus.
Genau.
Okay.
Und das ist natürlich schon ein extrem wirksames Dokument.
Also dieser Vučić, er war irgendwann mal Ultranationalist, er war Pro-Europäer, jetzt ist es gerade weniger. Hat er überhaupt ein politisches Projekt oder ist das mehr so, wie soll man sagen, auf den eigenen Vorteil hin bedacht und für den eigenen Vorteil motiviert? Also ist er einfach ein völliger politischer Opportunist oder glaubt er noch an irgendwas?
Es wird schon irgendwie so einen abstrakten ideologischen Kern geben. Ja, das ist irgendwie so national, vielleicht nationalistisch, konservativ. Irgend sowas wird es da schon geben. Ich würde auch vermuten, ähnlich wie bei Orban, irgendwie so tendenziell ins Faschistische reingehen, also auch aus der inneren Überzeugung. Aber großteils ist dieser Typ ein unglaublicher Opportunist, der, man sieht es auch an der Außenpolitik, ja, der wunderbar eine Schaukelpolitik betreibt. Also wir Russland und die EU und mittlerweile auch China.
Es gab ja so Poster in Beograd, riesige Poster, so danke Bruder Xi. Mhm.
Dabei wird es aber kaum erwähnt, wie viel, also was die EU beispielsweise für die Unterstützung finanzieller, das wird, es wird entweder nicht erwähnt oder wahnsinnig so verkleinert, so diese Bedeutung, ja, was aber um dreifach mehr ist als das, was von der China kam?
Ja, und da geht es natürlich um die Außenpolitik. Also der Typ holt sich eben von jedem das, was er kriegen kann. Ne? Und sein Leben hat mittlerweile auch in einem politischen und geopolitischen Umfeld, wo das weltweit Mode ist. Mhm. Es gibt mit ganz wenigen Ausnahmen ist Politik nur mehr davon überzeugt, dass er ein bisschen verwaltet. Und ansonsten nehmt euch, was ihr nehmen könnt. Und
nehmt euch, was euch zusteht.
Ja, wie auch immer man das dann fast selber rechtfertigt. Und es ist ja jetzt auch die Regierung Kurz im Wesentlichen nichts anderes. Ja. Meine, die haben schon noch ein Projekt, nämlich die Linke und die Gewerkschaften zu zerstören. Ja. Das braucht der Vucic in Serbien nicht mehr tun. Wir sehen das in anderer Form in Wahrheit auch in Frankreich. Mhm. Ja, das ist im Moment gerade ein weltweites Problem. Es gibt ganz wenige, und egal von welcher politischen Richtung wir das ausgehen, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Okay, in Neuseeland sieht es ein bisschen nach irgendwie brauchbarer Politik im Sinne von Politik aus. Mhm. Und da muss ich jetzt als dezidiert Linker und dann nicht die linksliberale neuseeländische Regierung über den Tee loben, aber zumindest gestaltet. Aber das ist jetzt aktuell das einzige Beispiel, das mir einfällt.
Ja,
aber eine sich selbst entmachtende Politik, die gegenüber der Wirtschaft seit Jahrzehnten am Rückzug ist, was die gesellschaftliche Gestaltung betrifft, die steuert auf ein Modell Serbien hin, auf ein Modell Orban. Ja, das geht nahezu nicht anders.
Okay, also sozusagen die Avantgarde.
Ja, in gewisser Weise.
Dafür ist der Alexander Vucic ziemlich wirklich ein Vorreiter, oder?
Da
kann ich ihm wirklich zugeben. Jetzt habe ich auch was Positives gegenüber, dass ich nicht nur negativ bin.
Okay. Aber hat nicht auch, weil das habe ich bei der Recherche davor auch, ist mir auch untergekommen, dass ja abgesehen von diesen Orbanesken Momenten dieses Regimes ja ist tatsächlich auch zu einem mehr noch bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwung gekommen ist, zumindest in Teilen Serbiens. Stimmt das oder ist das auch eher so das, was die Propaganda des Regimes gerne verbreitet?
Nein, das glaube ich schon, dass es in diesem Jahrzehnt auch positive Entwicklungen gegeben hat. Ja. Vieles davon ist allerdings dann auch wieder auf Pump gebaut, wo man ausländische Investitoren dann de facto mit Sonderwirtschaftszonen nach Serbien gelockt hat. Das heißt, die kriegen da irgendwie kleine Bereiche, da zahlen sie keine Steuern, werden darüber hinaus noch gefördert und wichtige Arbeitsrechte gelten dann nicht für diese Leute. Ja. Darüber hinaus wird schon auch, es hat in ganz Europa jetzt nach Überwindung der 2008er Krise Wirtschaftswachstum gegeben, klar war da auch in Serbien ein bisschen was. Ja.
Aber darauf bezieht er sich.
Und natürlich also jetzt auch diese Annäherung an die EU, obwohl die de facto ja neokolonial ist, das läuft ja auch in Bosnien und Mazedonien so. Wenn du zur EU willst, öffnest du zuerst deine Märkte für uns und wir kaufen halt alles auf zum Ramschpreis und verdienen uns dann eine goldene Nase. Aber im Gegenzug machen wir dann ein bisschen vielleicht unsere Märkte auch auf. Natürlich hat das dann auch positive Effekte gehabt, des Annäherungsprozesses. Ja, also glücklicherweise funktioniert jetzt dieses neokoloniale EU-Regime gegenüber dem Balkan nicht so, dass die überhaupt nichts haben davon. Ja. Also ich würde jetzt das Wirtschaftswachstum in Serbien, das jetzt auch nicht so sensationell war, nicht unbedingt der Regierung Vucic zuschreiben oder zumindest nicht ausschließlich. Ja, also, da sind wie gesagt ein paar Scheineffekte dabei und ein paar Effekte, die sind bei anderen auch gegeben.
Okay, verstehe. Also nicht wegen Vucic, sondern trotz Vucic sozusagen?
Du nickst, ich verhalte mich da neutral an. Okay.
Also was man wirklich, also da möchte ich schon zufügen, also das heißt, die serbische Wirtschaft, so sozusagen auf die Landsleuten, also die haben keine Unterstützung der Regierung bekommen. Ganz im Gegenteil, nur die ausländische kriegen eben diese erstaunlich riesengroße Provision, nur dass sie zu uns kommen. Und es gab beispielsweise im BBC eine Werbung, kommen sie nach Serbien, investieren sie hier, kriegen sie billige Arbeitskräfte, gut gebildete billige Arbeitskräfte.
Ja,
und ich meine, sehr offen gesagt, und es erklärt aber wirklich. Und es gibt wirklich, ja, er öffnet zwar eine Firma, die eine private, aber dafür werden mindestens drei staatliche komplett geschlossen, verstehe. Und darüber wird nicht berichtet. Und es gibt auch viele Berichten, dass, das weiß ich, die in großen Firmen wirklich, die eben europäisch sind, Menschen wirklich mit Windeln arbeiten, weil sie nicht einmal auf die Toilette gehen dürfen und solche Sachen.
Das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum jährlich 10.000 Menschen auswandern. Man
so das auch Europa zugutekommt. Ja,
das sind gut ausgebildete Arbeitskräfte.
Ja. Wandern immer noch so viele Menschen aus? Oder?
Ja. Und so sehr ich mich auch freue, wenn die nach Wien kommen, und es kommen viele nach Wien, muss ich dann auch sagen, die kommen nicht, weil sie jetzt Wien so schön finden und zum Heiligen gehen wollen. Ja? Sondern
aus wirtschaftlicher Not. Okay. Und sind das immer noch so viele? Weil ich habe irgendwo gelesen, tatsächlich, und ich konnte es eigentlich kaum glauben, dass es eigentlich in den letzten Jahren mehr waren als während dem Krieg.
Das erschien mir glaubwürdig. Aus Serbien ja, aus Bosnien ist natürlich ein bisschen anders.
Es ging um Serbien.
Aber auch aus Bosnien sind also in beiden Fällen kannst du davon ausgehen, dass das ein halbes Prozent bis ein Prozent der Bevölkerung jährlich auswandert. Und das ist ein unglaublicher Art. Alles davon wird übrigens dokumentiert, weil viele Leute, damit sie zum Beispiel irgendwie ein Erbe behalten können oder so unten angemeldet
bleiben gemeldet.
Man hat es jetzt auch gesehen, also als in Europa die Covid-Maßnahmen angefangen haben, sind auf einen Schlag 50.000 Leute, vor allem aus Österreich und Serbien und ein paar anderen EU-Ländern, zurück nach Serbien gekommen, manche sagen sogar 60.000. Und das waren zu einem erheblichen Anteil auch undokumentierte Arbeiter, die unten nicht abgemeldet waren und die aber genau gewusst haben, die Chance, dass sie jetzt irgendwo in Wien oder in Berlin oder sonst wo kontrolliert werden, ja, wenn sie da während dieser Covid-Zeit schwarz arbeiten, zum Beispiel im Bau, ist natürlich unglaublich viel höher als in normalen Zeiten. Also so schnell wie möglich noch heim, ja, da kann mir nichts mehr passieren. Ist übrigens auch ein Grund, warum in Serbien überhaupt dann Corona zu einem Problem geworden ist. Ja, weil diese Leute, die auf den Baustellen in den Cafés Europas schon ausgebeutet worden sind, haben sich dort auch angesteckt und die Krankheit dann zum Teil nach unten
gebracht.
Was dem Vucic sehr zugute gekommen ist, weil dann hat er gesagt, also man weiß es jetzt schon, dass immer bei den Wahlen der Vucic in Diaspora eigentlich nie die Wahlen sozusagen in Diaspora gewonnen hat. Bis auf die letzten, wo die meisten Menschen boykottiert haben.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie die Migrantinnen und Migranten aus Serbien eigentlich zu den Protesten und zu Vucic stehen, weil es ist ja so, dass, genau, die letzten Wahlen hast du jetzt erwähnt, dass er die gewonnen hat. Er hat ja, da gibt es eine Ansprache von ihm, wo er sagt, von Sochi bis Chicago oder so. Und ich denke so.
Und das kann er bis jetzt nie sagen.
Bizarr.
Weil man sieht, dass es bei der letzten Wahl hat, was weiß ich, also, 60% waren damals hier für Sascha Jankovic. Dabei ist es, man muss es verstehen, also es ist überhaupt nicht einfach hier wählen zu können. Ja, also da brauchst du so viel Dokumenten und anmelden. Zuerst einmal online auf die Internetportalseite serbische und dann hier und dann alle Dokumente sammeln und dann privat, also persönlich hingehen. Und dabei kann man hier beispielsweise nur in Wien. Was diesmal passiert ist, dieses Jahr, wo eben die meisten boykottiert haben, sind aber mobilisiert die Menschen, die hier, die Organisationen, die eben von der Regierung wieder unterstützt werden. Und das sind die meisten serbischen Organisationen, hier Vereine, werden von der Regierung unterstützt, also finanziert. Und die sind die großen Unterstützer Serbiens, egal welche Regierung es ist. Ist das der Boris Tadic oder ist das der Aleksandar Vučić oder ist das der Dragan Nikolić? Wurscht, ja. Also wir sind immer bei der Regierung, weil von denen bekommen wir Geld. Okay, ja.
Unterscheiden sich die Mehrheitsverhältnisse in der Diaspora und in Serbien oder ist das ähnlich?
Unsere Gruppe hat hier von den meisten Serben ihr negatives Bild. Ja? Also wir werden sehr oft beschimpft, sozusagen, warum redet ihr so schlecht von Serbien, wo eh alle anderen von Serbien schlecht reden. Das ist die Rhetorik von Aleksandar Vučić. Vereine in Wien, die serbische Vereine in Wien, die von der Regierung Serbien finanziert werden. Und das ist dieses Apparat, der genau der SNS gleicht in Serbien, also der Fortschrittspartei Serbiens. Also dieses also ich habe einmal, ich möchte jetzt nicht die Namen, also jedes Mal, wenn wir eine Kundgebung machen, kommen sie zu uns. Kommen sie, um zu sehen, zu fotografieren, um zu berichten, kriegen Kohle dafür. Die verstehen es nicht, hey, ich tue das, weil mir mein Land wichtig ist, weil meine Landsleute mir wichtig ist, weil meine Familie dort lebt, weil mein Bruder dort lebt und will als selbstständiger, gescheiter Mensch auch arbeiten wollen.
Das ist so, du hast ja Korruption gerade erwähnt, das scheint ja auch international ein bisschen verbindend zu wirken. Vielleicht können sich manche Zuhörerinnen und Zuhörer noch erinnern an Ibiza. Hauptdarsteller dieses berühmten Videos haben nämlich auch gute Verbindungen, wenn schon nicht unbedingt nach Serbien selber, so zumindest in die Republika Srpska, zu Milorad
Aber
Dodik.
Aber nur vor Wahlen, bitte. Also das muss man schon sehen. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend.
Vielleicht kannst du noch wer erinnern, ich meine, HC-Strache, Pesta-Strache, rennt ja auch hin und wieder mit seiner serbischen Gebetskette herum.
Ich hatte selber gekauft im Sveti Sava.
Ich glaube nicht, dass er das selber gekauft hat, ich glaube, das ist die Spesenrechnung.
Höchstwahrscheinlich, aber in Medien wurde so das verbreitet, dass er das extra dort in Belgrad gekauft hat.
Okay, na wahrscheinlich.
Aber wie soll man sagen, ja, Rechtspopulisten an der Macht und Korruption und organisierte Kriminalität, das ist Klischee, ja, das geht gar nicht anders.
Ja, aber
wenn Rechtspopulisten sind immer korrupt und kriminell.
Damit habe ich dann noch zwei Fragen, nämlich erstens, stimmt das, sind die Serben und Serbinnen in Wien tatsächlich irgendwie ein relevanter Wählerinnenpool für die FPÖ oder wird das eher übertrieben?
Also Österreicher mit serbischer Herkunft, das ist die Frage.
Ja, in dem Fall, genau, ja, natürlich, natürlich.
Ich glaube, also, was sagst du, Christoph? Es interessiert mich wirklich, wie du das siehst. Ja? Und dann sage ich meine Meinung dazu. Geht das?
Ja, natürlich.
Ist okay, also
ja, natürlich.
Das will ich gern, weil es mich jetzt wirklich interessiert.
Also ich halte das für in Summe übertrieben. Also es gibt schon eine bedeutende Anhängerschaft für rechtsradikale Parteien unter den sehr beständigen Österreichern. Ja? Das ist allerdings bei weitem nicht so viel, wie die FPÖ immer tut. Ja, weil natürlich ist es für die FPÖ propagandistisch wichtig zu zeigen, sogar, und man verzeihen mir jetzt diese Pumpe-Paraphrasierung befolgt, sogar die Tschuschen wählen uns.
Genau, ja? Das ist
ein Wort, weil die haben auch Angst vor dem Islam und so weiter. Das heißt, für die FPÖ ist es sehr notwendig, das zu übertreiben. Aus meinen Erfahrungen würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Communities, ist der Wähleranteil der FPÖ unter serbischstämmigen Österreichern schon höher als jetzt unter türkischstämmigen Österreichern. Ja, bei türkischstämmigen Österreichern geht es gegen null, es gibt ein paar. Ja, bei Serben würde ich das einschätzen als unter dem österreichweiten Durchschnitt. Das sieht man auch in den Sprengelergebnissen. Also dort, wo sehr viele serbischstämmige Menschen wohnen, schneidet jetzt die FPÖ nicht sensationell ab. Mhm. Ja? Aber sie stößt es auch nicht total ein. Ja? Insofern würde ich sagen, ja, das werden schon 15-20% sein. Ja, was, für was für eine Migranten-Community irre viel ist. Aber halt deutlich unter dem, was unter Nicht-Migranten ist. Und das ist halt in Wien zum Beispiel, ist aber das dann bereits ein relativ wichtiger Faktor, weil da geht es dann um ein paar tausend Stimmen bei Gemeinderatswahlen. Ja? Mhm. Die können dann schon noch das ein oder andere Mandat verschieben. Mhm. Auch bei einer Nationalratswahl. Mhm. Ja? Also das ist nicht völlig irrelevant, aber es wird übertrieben.
Okay. Also es hat also zwei Bedeutungen. Einerseits tatsächlich eine quantitative, aber auch eine propagandistische.
Genau. Wir sind so sehr viele Menschen sind dem so treu geblieben. Ich glaube alles, was mir Medien sagen. Ja, welche Medien bekommen sie? Was, wenn mir ein Politiker sagt, glaube ich das nicht? Oder, ja. Und Menschen, die wenig Wissen haben, sind leicht zu manipulieren. Und ich glaube, das ist das, was sehr passiert hier der meisten Menschen, die wählen dürfen, also österreichischen mit serbischen Herkunft, ist, dass sie wirklich manipuliert worden, desinformiert und manipuliert worden sind. Weil das macht eben die FPÖ sehr gut.
Aber ergänzen sich dann vielleicht auch die Medien und die politischen Kräfte in Serbien und die
FPÖ? Sehr viel. Also
Vucic. Dass der Vucic sich denkt, okay, dann lasse ich doch was Gutes fallen über den Sprache, mein Homie.
Was ich da verfolge, ist sozusagen, dass wirklich immer vor den Wahlen plötzlich die Blauen und jetzt aber auch Tim Strache sehr, sehr präsent dann auf den Otterkringer Straße ist. Also diese Balkan sozusagen Community. Es geht halt auch sehr viel und immer mit diesen, halt, wir sind zwar gegen die Islamierung, also gegen die Islamisten, wir sind nicht gegen die Ausländer, was eigentlich einfach nicht stimmt. Ja. Und das ist das eben, deswegen gibt es auch gegen die Diktatur Wiens, ist sozusagen auch unsere Landsleute sozusagen, hey Leute, lasst euch nicht manipulieren. Was aber wieder passiert ist, letztes Wochenende gab es eine Demo, auch also angeführt, also in Wien, angeführt als Polizeigewalt in Serbien, sozusagen Serbiens also
gegen die Polizeigewalt in Serbien.
In Serbien, genau, Verzeihung. Also Serbian Life Matter, also, wurde also so aufgehalten. Am Anfang haben wir gedacht, wow, da gibt es jetzt noch eine Bewegung, neue Kraft. Ich selber, also denke ich mir, es wäre super, wenn ein paar Studenten dazu kommen würden, ein bisschen neue Energie und neue Denkweisen auch bei uns einmal bringen würde. Ich war froh. Und dann habe ich einmal gleich gestoßen nach Leviathan.
Also eine rechtsextreme Organisation, die begonnen hat als Tierschutzorganisation oder sich zumindest anfangs so dargestellt hat.
Genau, und jetzt spätestens jetzt bei der parlamentarischen Wahlen, so wirklich als politisch.
Sie sind noch angetreten bei den Wahlen.
Angetreten an den Wahlen. Und das ist sehr gefährlich für uns sozusagen, auch da aufzutauchen, also ohne, dass man es wirklich weiß.
Gefährlich oder was meinst du?
Nein, also gefährlich im Sinne, weil dann plötzlich unsere, also es ist...
Ah, riskant meinst du im Sinne von, dass du vereinnahmt wirst,
das meinst Genau, also das heißt, wir unterstützen das und so weiter und immerhin seit 3 Jahren schauen wir wirklich immer, ja, mit wem kommunizieren wir kommunizieren, wer sind unsere Redner, das ist die größte Aufgabe, die wir haben, weil eben sehr oft unsere Gesellschaft manipuliert worden ist und weil eben also diese Fortschrittspartei so einen unglaublich gut ausgebildetes Apparat, ausgebildeter Apparat
sogar hat. Sogar ihr habt Angst von dieser Partei manipuliert zu werden.
Ja, natürlich. Also nicht von denen, aber also dass irgendwelche Menschen infiltriert worden sind. Deswegen sind wir sehr kompetent und sehr klein und also wirklich nur Freundschaftskreis und irgendwie so nur, weil nur dort, wo ein Vertrauen ist. Und wo ich mich da über diese informiert habe, bin ich auf extrem widersprüchliche Sachen dazu gekommen und spätestens nach der Demo konnte ich es sehen, dass es vom Menschen, die für König sind, für Menschen, die unter Ratko Mladic unterstützen, das ist der
also Monarchisten, Ratko Mladic ist ein Kriegsverbrecher, der Kriegsverbrecher, ich glaube sogar der Verantwortliche für die Brennitzer, wenn es mich
nicht ja. Und wurde auch als solches auch im Haag als beschuldigt, angezeigt. Und dann kam es plötzlich ein Redner auf diese Demo, der Ex-FPÖler ist, jetzt zum Team Strache gehört und im Endeffekt erzählt, ja, Polizei, also sagt so zwei Protestierenden wurden umgebracht. Ich habe mir gedacht, was, ich habe diese Info nicht. Und dann habe ich recherchiert, ja, in Bagdad, nicht in Belgrad. Ja. Und im Endeffekt kommt es, aber wir haben einen Verein, gemeinsam treten wir gegen Corona-Maßnahmen. Dadurch wurden die serbischen Proteste, die jetzt eben als solches gezeichnet, die Serben gegen Corona-Maßnahmen, das stimmt gar nicht. Ja. Es ist viel, viel mehr.
Oh ja, verstehe. Also sagen, es gibt jetzt, diese Proteste sind motiviert durch sozioökonomische Ungleichheit. Gleichzeitig ist doch aber die Frage, was sind denn Forderungen, die das überhaupt verbessern können? Weil es gibt da offensichtlich diesen individuellen Ausweg, den viele wählen, nämlich die Migration. Genau, aber was kann denn eigentlich ein positiver Ausweg sein? Weil wenn man sich ansieht, Länder, die der EU beigetreten sind, also sozusagen dieses proeuropäische Projekt vollendet haben, wie beispielsweise Kroatien, also wenn das jetzt irgendwie das Ziel sein soll, das ist doch ein bisschen wenig. Andererseits fragt man sich, naja, gut, okay, einfach nicht beitreten kannst du irgendwie auch nicht sein. Ist nicht dieser Mangel an Forderungen, ist das nicht irgendwie ein Ausdruck eines tatsächlichen Problems, dass unklar ist, wie diese Situation tatsächlich verbessert werden soll?
Ja, also selbstverständlich. Ja. Also ich finde diese Lage katastrophal, ja, dass es ein derartiges Misstrauen in das politische System gibt, dass weder eine Veränderung des Systems denkbar ist, noch ein revolutionärer Umsturz, der was verbessern könnte. Jetzt realpolitisch gesprochen, ich hasse das immer, aber manchmal muss man. Das Einzige, was für Serbien tatsächlich langfristig was bringen könnte, ist aus meiner Sicht der EU-Beitritt. Weniger, weil ich so eine EU-Fan bin, aber weil Serbien schon so tief in diesem neokolonialen EU-Projekt drinnen ist, ja, dass bei einem EU-Beitritt wenigstens ein paar Prosamen dann noch abfallen. Ja. Und für die meisten Serben ist Kroatien jetzt schon ein fast unerfüllbarer Traum. Ja, die sehen dann, okay, den Kroaten geht es so viel besser als uns.
Und geht es denn wirklich so viel besser?
Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Also, wenn man durchs Land fährt, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Kroaten verdienen im Schnitt doppelt so viel wie die Serben. Ja, bei ungefähr gleichem Preisniveau.
Das ist das Spannende, weil die Preise in Serbien sind in manchen Fällen gleich wie in Österreich. Was ist der Mindestlohn in Serbien? Ist 200 Euro und was ist das hier? Somit kann ich mir das gut vorstellen, wobei, dass man das so sagt, dass jeder Serbe sich, also das würde ich sehr mit sehr viel Vorsicht nehmen.
Da gibt es dann noch ein paar andere
natürlich,
ja. Geschichten mitspielen.
Aber wirtschaftlich ist das sehr wohl. Also
ja, aber, Entschuldigung, das ist mir nicht böse, aber ja. In Kroatien macht doch auch der Letzte das Licht aus. Also da
werden ja, andere,
also aber das ist ja eigentlich schon ein fluchtartiges Verlassen des Landes, was das stattfindet.
Nein, ich will jetzt nicht Kroatien sozusagen das große positive Beispiel darstellen, ja, aber im Vergleich zu Serbien oder Bosnien oder Mazedonien ist das, ja.
So weiß man auch, die EU-Beitritt sehr, sehr jetzt fraglich auch in Serbien, weil die meisten proeuropäische Serben sind jetzt mittlerweile gegen die EU, weil eben die EU so einen Autokraten unterstützt. Ja, man denkt sich wirklich, meine liebe Leute, ich meine, ihr seht's schon und keiner äußert sich. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, also er schließt Balkanroute und er wird als Held hier angezeichnet und wir denken, alle Serben hier, ich meine, Leute, was ist da passiert? Ja, aber dann sehen wir auch, wie der heilige Kurz irgendwie bewundert wird in einer großen Stadthalle, dann denke ich mir, alles klar.
Noch nicht,
dann schauen wir mal.
Balkan beginnt am Rennweg.
Ja. Aber das meine ich, es gibt die Linken, die Forderungen haben, es gibt die Rechte, die Forderungen haben, und was sie aber gemeinsam hatten, ist sozusagen den Vucic und die Positionelle. Aber das Einzige, was sie haben, ist den Wunsch zu stürzen. Aber was dann?
Das ist zu wenig. Eben, ja.
Also das ist also, das ist die einzige Gemeinsamkeit. Das heißt, es soll sich irgendwie noch ein bisschen, aber es geht in die Richtung, Leute, die Unzufriedenheit, die ist immer größer und stärker und stärker. Und es musste platzen. Ja. Also so geht es einfach nicht weiter. Und außerdem, wie lange wird es noch die EU wirklich das dulden? Ja? Da fragt man sich auch.
Was
ja.
dulden meinst du konkret?
Naja, also dieses Schaukel, also dieses Spielchen, das der Vucic treibt. Ja, also
Polarski so, und
genau, und die Russen und wir stehen
ja, jetzt. Ja, aber jetzt interessanterweise haben sie damit eher ein Problem, als wenn dann Demonstranten niedergeknüppelt werden. Ja, oder sogar Leute, die halt nur zufällig auf einem Parkanker sitzen.
Aber darüber, wer hat berichtet? Also die deutschen Medien haben berichtet. Also welche österreichischen Medien haben darüber berichtet? Deswegen bin ich umso mehr dankbar, Akko, für diesen Podcast.
Das war die dritte Episode des Standpunkt-Podcasts. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch. Schreibt uns einen netten Review, das macht uns sichtbarer für andere. Ja, einen herzlichen Dank an Christoph von balkanstories.at und an Katharina von Stop Dictatorship in Serbia. Ihr findet unter den Namen, wenn ihr die googelt, findet ihr die beiden recht einfach online. Ansonsten gibt es Links in den Shownotes. Alles Liebe! We'll be right back.